Du kommst auf der Arbeit an, Aufruhr. Du spürst direkt, dass gerade etwas passiert. Und noch bevor du deine Tasche richtig abstellen konntest, bist du eigentlich schon mittendrin. Unterstützt deine Kolleginnen und Kollegen, du funktionierst. Ohne große Vorbereitungszeit. 2 Stunden körperlicher und mentaler Stress von 0 auf 100. Und dann ist alles erledigt. Die nächsten beiden Stunden verlaufen ruhig. Die Aufregung regt sich und dein Körper fährt langsam wieder runter. Du spürst ihn wieder. Du bist mit dem Papierkram so langsam hinterher und dann meldet sich auch der Hunger, denn dein Frühstück liegt ja schon einige Stunden zurück. Du setzt dich in den Aufenthaltsraum und packst dein Essen aus. Wärmst es auf. Der nächste Notruf kommt rein, du bist wieder im Einsatz. Das Essen, das du vorbereitet hast, liegt unangetastet auf deinem Teller. Als du 1,5 Stunden später zurückkommst, ist es kalt und eigentlich hättest du jetzt auch noch genug anderes zu tun. Für Menschen wie mich, die einen ziemlich geregelten Arbeitsalltag haben, der meistens an einem Ort stattfindet, zu geregelten Zeiten, ist das wirklich nur eine Vorstellung, aber für viele ist genau das Realität. Die Arbeit als Spezial- und Einsatzkraft ist auf vielen Ebenen kräftezehrend und wir wollen uns heute in Mach dein Hobby zum Beruf mal anschauen, wie Einsatzkräfte in diesem Stress zumindest ihre Energieversorgung so gut wie möglich sicherstellen können und was wir auch daraus für unser Leben mitnehmen können. Denn stressige Phasen erleben wir alle, wenn auch ganz unterschiedlich. Und über dieses, ich nenne es jetzt mal Phänomen, über diese besondere Ernährung, Tactical Nutrition, hat Daniel Kaptein ein Buch geschrieben. Und ich freue mich, dass er heute bei uns im Podcast ist. Hi Daniel, stell dich doch mal noch kurz vor. Was sollten wir über dich wissen, außer dass du offensichtlich Autor bist?
Ja, hallo Katrin, grüß dich. Ja, schön, dass ich da sein darf. Und über Tactical Nutrition berichten darf. Kurz zu mir. Ich bin Dozent einer BSA-Akademie und DFBG. Und unterrichte schwerpunktmäßig zwar im Bereich Trainingslehre, aber der ganze Bereich Ernährung ist natürlich da auch immer grundlegend, weil ohne Ernährung, ohne Sprit, sage ich mal, fährt kein Auto. Und Gleiches mache ich auch neben der Professur oder der Dozententätigkeit, dass ich Einsatzkräfte berate, bin selbst Reserveoffizier bei der Bundeswehr und dafür einen Verband im Bereich Human Performance Optimization verantwortlich bzw. unterstützend. Und Ernährung im Endeffekt ist einer der zentralen Bestandteile, wenn es um geistige und körperliche Leistungsfähigkeit geht. Und das ist dann eben in diesem Buch, in Tactical Nutrition, habe ich das mal zusammengefasst, um zu sensibilisieren zum einen, zum anderen auch die Besonderheiten, Grenzen aufzuzeigen, Optimierungsprozesse mal grob darzustellen und einfach diese Thematik, die du eingangs beschrieben hast, auch nochmal aufzuzeigen, den Zusammenhang zwischen Stress und Ernährung und Stress, weil das eine bedingt das andere und das kann relativ schnell zu einem Teufelskreislauf werden und das sollte man natürlich vermeiden.
Ja, dann schauen wir uns erstmal die Basics an. Wie sieht denn so eine Ernährung erfahrungsgemäß, also von deiner Erfahrung eben auch oder von dem, was du auch von anderen Jobs jetzt außerhalb der Bundeswehr mitbekommen hast in deinen Coachings und so, wie sieht die Ernährung denn in der Regel so aus?
Versucht das immer individuell anzugehen. Also generell natürlich gibt es die quantitative und die qualitative Sichtweise, also quantitativ erstmal genug Kalorien zuzuführen, damit man den Bedarf deckt. Das ist jetzt abhängig davon, ob man jetzt körperlich sehr aktiv ist, dann braucht man logischerweise mehr Kalorien. Aber das darf man auch nicht vergessen, die geistige Arbeit, die benötige auch eine ganze Menge an Energie. Also sprich, unser Gehirn läuft dann ab und zu wie so ein kleiner Reaktor und braucht dann natürlich auch deutlich mehr Bedarf oder muss deutlich mehr Bedarf decken als vielleicht im Ruhezustand. Also ich sage jetzt mal so rum, es läuft theoretisch erstmal von den Basics so ab, dass man versucht natürlich regelmäßige Mahlzeiten einzunehmen. Und wie du es auch eben eingangs schon mal gesagt hast, das ist wunderbar gegeben, wenn eben ein standardisierter Tagesablauf möglich ist. Das ist beim Sportler und in vielen Berufen deutlich leichter möglich. Frühstück, Mittag, Abend, Zwischenmahlzeiten etc., das alles so zu planen. Das wird natürlich im hektischen Alltag, im unplanbaren Alltag dann schwieriger oder vielmehr. Dann kann es sein, dass just dann, wenn man eigentlich essen wollte, dann wichtigere oder sagen wir mal auf jeden Fall mal akutere Dinge da stattfinden und man eben einfach nicht dazu kommt. Aber ansonsten sind die Basics eigentlich immer gleich. Also das Quantitative, das Qualitative soll heißen, dass man natürlich auch schauen muss, dass die Makronährstoffe, also Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette in relativ ausgeglichenen Portionierungen. Also ich bin immer so ein Verfechter von diesem 40-30-30, 40% Kohlenhydrate, 30 Fett, 30 Protein, wobei das jetzt schon auch sehr spezifisch wird, aber dass man generell so eine gewisse Aufteilung hat und möglichst naturbelassen, frisch, also unverarbeitete Lebensmittel etc. zuführt, also keine schnellen Kohlenhydrate, keine verarbeiteten Lebensmittel, dass das offenbar schon mal die Basis ist. Und alles andere ist dann wirklich halt abhängig, weil auch beispielsweise nicht nur Berufsbilder und Sport, sportliche Tätigkeiten machen da schon deutliche Unterschiede. Also es muss natürlich ein Ausdauersportler, Langstreckendistanz, sich ganz anders ernähren, als das logischerweise ein Sprinter tun muss. Ähnlich ist es im Beruf, ähnlich ist es natürlich dann auch bei den Einsatzkräften. Und geht dann die Differenzierung los, beziehungsweise die Individualisierung, weil dann kommt ja auch schon der nächste Schritt. Wie ist denn überhaupt mein Körper oder mein Nervensystem aufgebaut, um den Bedarf letztendlich überhaupt mal zu definieren?
Ja, und wie sieht es in der Realität aus? Du hast jetzt ja sozusagen ein bisschen das Ideal beschrieben, aber dann ist man eben gestresst, dann schläft man auch wenig, man schläft unregelmäßig und da muss man irgendwie versuchen, auch manchmal in kurzer Zeit so das Beste rauszuholen. Ich persönlich kenne auch ein paar Einsatzkräfte in ganz unterschiedlichen Sparten, sage ich jetzt mal. Und ich weiß, dass die mit der Ernährung auch sehr, sehr regelmäßig strugglen. Das geht von, ich esse gefühlt den ganzen Tag nichts, weil ich so im Stress bin, zu, ich fahre dann halt während meiner Schicht irgendwie dann doch mal zu irgendeinem Fastfood und knall mir das gefühlt noch während der Fahrt irgendwie zum nächsten Einsatz rein, damit irgendwas funktioniert, damit der Körper irgendwie weiterarbeiten kann. Ist das auch tatsächlich so deine Erfahrung?
Also ich sage mal so, expect the unexpected. Also das, gerade wenn man weiß, dass der Alltag der Arbeitsalltag unstetig ist, muss man natürlich immer gucken, dass man so ein paar Dinge vielleicht vorausplant. Also sowas wie zum Beispiel Meal Prep. Alternative zum Fast Food oder salopp, sage ich immer, den Leuten versucht oder vermeidet, hungrig einzukaufen, weil logischerweise dann wird man immer, weil das Gehirn dann unter Stress steht, ne, weil Nährstoffmangel oder vielmehr Kalorienmangel erstmal schnelle Entscheidungen halt dann herbeiruft. Und das ist natürlich dann, kennt man so von der Supermarktkasse, dann locken dann letztendlich die, weiß ich, Riegel oder irgendwelche Fastfood-Geschichten. Und das ist natürlich dann, wie gesagt, dieser Teufelskreislauf. Das kann man ein bisschen unterbinden, indem man sich gewisse Lebensmittel, also Meal Prep, stetig letztendlich halt mitführt oder soweit es halt geht. Ich denke jetzt mal an eine Einsatzkraft, ob das jetzt jemand ist im Rettungswagen oder sowas halt, nach Möglichkeit, dass er dann halt eben irgendwelche Dinge mitführt. Das ist eigentlich oft auch die einzige Option. Man muss natürlich auch sehen, das geht jetzt eher so Richtung Einsätze, die etwas länger dauern. Der Körper muss auch lernen, gewisse Phasen mit einem Defizit oder im suboptimalen Bereich letztendlich zu erdulden, beziehungsweise auch zu funktionieren, wenn eben mal nicht ausreichend da ist. Also daher würde ich vielleicht erstmal auch schauen, wie häufig es vorkommt, wie unplanbar wirklich der Alltag ist und wie häufig es vorkommt, dass solche Mangelphasen auftreten. Also wenn das jetzt, ich sage jetzt mal, einmal die Woche ist, von mir aus den ganzen Tag, wo man halt eben wirklich nicht ausreichend zuführt, dann sollte das, wenn die anderen Tage einigermaßen ausgeglichen sind, überhaupt gar kein Thema sein. Also metabolische Flexibilität, so als Stichwort, das kann man trainieren, das sollte man auch trainieren, das war unseren Vorfahren eigentlich täglich gegeben, dass man nicht jetzt irgendwie feste Mahlzeiten hatte. Und auch da manchmal vielleicht den Stress, der entsteht, wenn man irgendwelche perfektionistischen Ansichten die ganze Zeit hegt. Also meint, man muss exakt Mealtiming, ne, so nach dem Motto um 8 Uhr und um 13 Uhr und um 17 Uhr essen und wehe dem, es ist eine Viertelstunde drüber oder drunter, also mal übertrieben gesagt, dann ist es natürlich meines Erachtens auch ein unnötiger Stress, weil wenn man dann nicht funktioniert, dann ist es salopp gesagt eher Kopfsache. Also das kennt man ja dann auch aus anderen Bereichen, intermittierendes Fasten, ne, dass man halt den Körper, und das für den Körper auch mal phasenweise echt was Gutes ist, wenn er 16 Stunden halt mal keine Nahrung zu sich nimmt. Also kann man das auch letztendlich so in so einem Alltag letztendlich so implementieren. Also das auch gar nicht mal so negativ, wie es mal dargestellt wird. Also wenn jetzt eine Einsatzkraft beispielsweise ein paar Stunden mal nicht oder jemand im Beruf mal eben nichts isst. der Aspekt ist halt einfach die Frage der Gewöhnung, die Frage der Ansicht und dass man dann schon versucht, die Zeit, in denen man Dinge planen kann, es möglichst richtig macht. Also es ist ja wie beim Allgemeinen halt auch, weg von diesem Perfektionismus, wenn man jetzt mal davon ausgeht, man isst pro Woche 21 Mahlzeiten, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, morgen, also Frühstück, Mittag, Abendessen, kommen wir auf 21 Mahlzeiten, wenn davon 16 bis 18 nach gewissen Regeln ablaufen, also wie ich es eben meinte, ne? Also ausgeglichen, möglichst frisch, nährstoffreich, und auch essen, ohne letztendlich dabei sich Gott weiß wie gestresst zu fühlen. Das ist ja heutzutage auch so ein Thema, dass man die ganze Zeit irgendwie abgelenkt ist, ins Handy guckt beim Essen etc. oder ein Smartphone. Aber wenn man eben 16 bis 18 Mahlzeiten schon mal nach diesem Muster halt hat, dann sollte das für einen gesunden Körper kein Thema sein, beziehungsweise dann ist es eigentlich auch kein Problem. Und dann, funktioniert man, sagen wir mal so rum. Problem ist, wenn das Dauerzustände sind. Also das muss man dann auch immer wieder mal vielleicht für sich, nennen wir es mal, tracken. Also jetzt gar nicht tracken im Sinne von Kalorien tracken, sondern wirklich mal hingehen und vielleicht mal so am Ende der Woche schauen, wie hat es denn bei mir ausgesehen? Habe ich, also wie viele Phasen der Unterversorgung oder der Mangelversorgung waren denn gegeben? Und wie viel davon waren vielleicht auch, hätten auch vielleicht vermeidbar sein können? Also auch wieder hier, ob das jetzt als Trainer der Fall ist, je nachdem wie die Termine gesetzt sind, sollte man auch, das ist ja alles eine Frage der Terminplanung, sich auch Regenerationszeitfenster einbauen oder nennen wir es mal Nahrungsaufnahmefenster, sprich Essfenster. Das gilt im normalen Beruf halt auch. Das gilt auch für Einsatzkräfte. Also wenn man halt eben um, ich sage ich mal, 11 Uhr eine Phase hat, wo man weiß, jetzt passiert erstmal nichts oder aller Wahrscheinlichkeit nach nichts, aber davon ausgeht, dass es ab 12:30 vielleicht wirklich anders aussehen könnte. Dann isst man halt eben um 11 oder, ne, also auch das, ne, sollte so ein Stück weit planbar sein, sagen wir mal so rum. Weil unterm Strich, um auf die Einsatzrealität zu kommen, es ist ab einer gewissen Dauer des Einsatzes schlichtweg nicht möglich, seine Kalorien so zu decken, wie es notwendig ist. Also auch da so die Strategie, das ist ein bisschen vergleichbar mit dem Spitzensport, dass man eben Phasen halt hat, wo man dem Körper das maximal Gute antut, also sprich auch ein paar Reserven aufbaut, die man dann nutzen kann, um davon zu zehren, in Phasen, wo es halt eben nicht geht. Und das kann dann auch mal ein paar Tage dauern. Das ist halt so.
Ja, da muss man ja auch erstmal so ein bisschen sich, wie du eben gesagt hast, man muss es trainieren, man muss sich dran gewöhnen, man muss auch erstmal so einen Überblick drüber bekommen, wie das jetzt dann wirklich in der Realität aussieht. Das bedeutet auch für Menschen, die jetzt vielleicht gerade Berufseinsteiger in so einem Job sind, ihr dürft euch auch ein bisschen Zeit nehmen, um euch da reinzufinden. Also diesen Perfektionismus, den du auch gerade eben angesprochen hast, nicht direkt so drüber stülpen wie so eine Glocke und sich dann eben diesen Stress auch noch zusätzlich machen. Und dann könnten wir an der Stelle auch gerne nochmal über Stress selbst so sprechen, weil Stress und dieser unvorhersehbare Arbeitsalltag zum Teil, und das hat ja auch alles nochmal Einfluss eben auf den Kopf und auf den Körper und wie das dann in Summe aussieht und wie wir da auch ein bisschen vorbeugen können, auch wenn wir in der Eingewöhnungsphase sind.
Ja, ja. Also ja, das darf auch kein Widerspruch sein. Also natürlich auch jetzt, ich denke mal, die meisten Zuhörer arbeiten im Bereich Fitness und Gesundheit, und der Körper, natürlich auch der Geist ist so, das finde ich auch von der Einstellung sehr wichtig und sehr richtig, ist so eins der heilige Gral oder der Tempel, ne, so nach dem Aspekt halt, dem will ich das möglichst Beste antun. Und das soll auch so bitte bleiben. Man darf aber jetzt da nicht irgendwie zu extrem werden. Also im Sinne, dass man sowas wie, oder sich vergleicht vielleicht mit einem Spitzensportler. Also der Spitzensportler nochmal, der bringt natürlich eine extreme Leistung. Also, ne, sonst wäre er kein Spitzensportler. Und dafür wird aber, das darf man nicht vergessen, auch alles getan, dass er am Zeitpunkt X diese Leistung erbringen kann. Also da wird dann, und er kann auch alles bis ins Kleinste geplant werden, weil man eben weiß, beim Leichtathleten, das Meeting, der Wettkampf ist um 15 Uhr oder der Wettkampflauf. Und dann kann man alles letztendlich so detailliert planen, wie es halt eben geht. Natürlich gibt es auch Eventualitäten, die man nicht planen kann, aber dennoch 15 Uhr ist letztendlich ja der Zeitpunkt oder dann von mir aus Zeitraum, wo es 100% funktionieren muss. Und dann kann man alles darauf hinaus planen. Das ist jetzt, ich vergleiche es mal mit dem Trainer, nicht unbedingt möglich. A, muss ein Trainer, ganz ehrlich gesagt, nicht die Spitzenleistung bringen wie jetzt ein Wettkampfsportler, ist ganz klar. Der Trainer hat aber auch seinen Wettkampf, das ist der Termin oder seine sagen wir, Trainerschicht. Bei Berufstätigen das Gleiche. Und dann fängt es ja schon an. Natürlich kann ich mir da Zeiten setzen, aber muss auch sehen, 80% von dem, was maximal möglich ist, meines Erachtens eher 70%, das ist realistisch. Dann kommt natürlich hinzu die ganze Beeinflussung, dass man, weil man halt eben so meines Erachtens aufgestrickt ist, dass man sich selbst das Beste und auch natürlich für sein Umfeld das Beste ermöglichen möchte, dass man dann unnötigerweise in irgendwelche Stresssituationen kommt, weil man halt eben merkt, ja, weiche ein bisschen ab vom Optimum. Und dann fängt es an, dass dann das Kopfkino losgeht. Und Stichwort Stress ist ja im Endeffekt erstmal nur eine Bewertung der eigenen oder der wahrgenommenen Situation. Und wenn ich da so ein Mismatch wahrnehme, dass es halt eben nicht so perfekt läuft oder dass es besser laufen müsste oder könnte, dann fängt man natürlich an, Bedarfe zu wecken oder vielmehr sich oder sein Verhalten in Frage zu stellen. Und dann geht es natürlich dann los, dass es dann stressig wird. Also dann ist es eher so ein Thema Kopfsache. Und man darf jetzt nicht vergessen, auch wieder im Vergleich zum Spitzensportler, der Spitzensportler konzentriert sich auf eine Sache. Also beispielsweise erstmal ganz einfach beim Leichtathleten, der konzentriert sich darauf, seine Strecke zu absolvieren oder eben seine Disziplin letztendlich optimal zu absolvieren. Im modernen Berufsalltag, bleibt jetzt wieder beim Kontext Trainer, weil das nicht zu unterschätzen ist, was dort abverlangt wird. Der hat einen Kunden oder mehrere Kunden vor sich, die er nicht kennt, dessen Lebenssituation er auch in einer kurzen Zeitspanne von, ich sage jetzt mal, 5 bis 10 Minuten einschätzen muss, also sprich Anamnese. Und ihm dann eine verhältnismäßig akkurate Empfehlung ausspricht, wie er was zu machen hat. Das dann einweisen etc. pp., also die tägliche Trainerarbeit. Und das wiederholt sich dann, je nachdem wie die Taktung ist, 6-7 Mal am Tag. Dazwischen sind kurze Pausen. In den kurzen Pausen kommt es dann ja nicht nur dazu, dass man sich mit seinen Kollegen etc. abstimmt, sondern Pläne oder Termine vorbereitet, nachbereitet und dann auch situative Dinge wie einen Walk-in etc. letztendlich zu betreuen hat oder irgendwelche Sachen nebenher macht. Und dann fällt es halt oft hinten raus oder hinten rüber, dass man sich auch um sich selbst kümmern muss. Und so entsteht dann natürlich also Stress dann gegeben, wenn man irgendwo merkt, dass die Situation einem mehr abverlangt, als man im Ruhezustand gewohnt oder vorher auch geplant hätte. Und dann schaltet sich natürlich darum das Gehirn sehr schnell ein. Und das Gehirn, ich hatte es eben schon mal erwähnt, das ist ein kleiner Reaktor, der verbrennt gerade im Stresszustand, wenn es darum geht, möglichst schnell eine optimale Situation oder optimale Lösung auf eine Situation oder auf einen Stressor oder Stresssituation zu finden, dann schaltet der natürlich auf Hochtouren und der verbrennt viel Energie. Und das kennen wir, das Gefühl, kennt jeder nach einer stressigen Situation. Also in dieser Situation funktioniert man. Wenn es gut läuft, macht man auch alles so, wie es, ich sage jetzt mal, laufen muss oder laufen sollte. Aber danach fällt man dann in so ein gewisses Loch. Dann kommt natürlich auch wieder das Gehirn, weil es im Endeffekt halt wahrgenommen hat, man hat viel Energie verbrannt. Zwar eine stressige Situation auch gut überwunden, aber jetzt muss man, sagen wir mal, nachfüllen, weil die nächste Stresssituation kann kommen oder wird kommen. Und dann geht es natürlich los, dass man dann in so einen Hungermodus verfällt. Und jetzt ist es natürlich wieder die Sache, was ist verfügbar? Wie viel Zeit habe ich? Kann ich es mir überhaupt ermöglichen, in diesem Zustand mal ein bisschen runterzufahren? Weil in einer Stresssituation, hat man vielleicht schon mal gehört, wird ja das vegetative Nervensystem aktiviert, also der Sympathikus, der uns quasi Arousal, also uns hochfährt. Der Gegenspieler ist der Parasympathikus, der wird auch Rest and Digest genannt. Also Fight or Flight ist Kampf oder Flucht oder eben in einer Stresssituation gut zu funktionieren. Das macht eben der Sympathikus, der Parasympathikus, der ist dafür zuständig, uns runterzufahren, Rest and Digest und das wörtlich ruhen und verdauen. Und in diesem Zustand soll ich das eben auch tun. Also sprich, mich dann eben mal zurückziehen und in Ruhe was essen, den Geist, den Kopf, das Nervensystem so ein bisschen wieder runter zu regulieren, um für die nächste Stressphase vorbereitet zu sein. Und das ist natürlich nicht unbedingt in einem Fingerschnips getan. Also das kann man trainieren, aber das wird jetzt vielleicht für eine junge Person, die das so nicht gewohnt ist, erstmal nicht möglich sein. Also wird man dann vielleicht in einem Stresszustand essen. Und das kennt man auch. Dann ist an sich der ganze Apparat noch an sich voll im ja, läuft auf Hochtouren oder auf nur gewissen Touren und dann ist das mit dem Essen, mit der Verdauung etc. nicht so unbedingt so angenehm. Das liegt dann am schweren Magen. Die Sprüche kennt man alles. Und ja, das ist dann, wie gesagt, dieser wohl zitierte Teufelskreislauf, weil oft kommt man erst dann runter, wenn der Arbeitstag gelaufen ist. Und das ist dann vielleicht so nach einer Phase, wo man 6-7 Stunden wirklich im Stress war, kaum was gegessen hat, ne, eben wegen der beschriebenen Situation. Und dann, wenn es dann ruhig wird, weil man merkt, okay, jetzt ist der Arbeitstag gelaufen, dann fährt das System runter und dann meldet sich natürlich, wie gesagt, dieser Parasympathikus, das Immunsystem etc. und dann wird aufgeladen. Und das ist eben das, was ich meinte, niemals hungrig einkaufen gehen. Aber wenn man dann natürlich, dann nimmt man die Kalorien auf, die schnell verfügbar sind. Und ja, die sorgen dann wieder dafür, wenn es jetzt gerade zuckerhaltig ist, dass das Nervensystem pusht uns. Das ist ein wunderbarer Energieträger. Und das Nervensystem dann hochfährt. Und je nachdem, zu welcher Tageszeit, dann ist das eigentlich wieder, ne, sowas wie Schlafrhythmus oder Schlafwachrhythmus halt nicht unbedingt so ideal. Also sprich, wenn ich mal abends um 10, 11 Uhr Zucker verabreiche, dann wird mein Nervensystem wieder aktiviert, weil ne, dann kommt man in so einen gewissen Rhythmus rein, wo leistungsfördernd ist. Dann schläft man schlecht, dann wird man morgens nach einer nicht gut durchschlafenden Nacht wach. Und auch da gibt es mittlerweile einige Studien, die da zeigen, dass die schlecht schlafen, auch am Folgetag, weil sie eben gestresst sind und das Nervensystem nicht so richtig runterfahren konnte, sich nicht richtig regenerieren konnte, am Folgetag auch wieder an sich mehr Kalorien, aber leider Gottes schlechte Kalorien zu sich führen. Ja, und das ist alles kann ich mal nur empfehlen, in den ersten Wochen, Monaten vielleicht von so einer neuen Tätigkeit oder generell, wenn man das irgendwie erlebt, ist die einzige Lösung, sich möglichst wenig Stress antun. Also es ist leicht gesagt, ich weiß, aber dann vielleicht einfach mal schauen, was sind denn vermeidbare Dinge? Also wirklich, die jetzt nicht essentiell sind. Also der Job ist essentiell, irgendwo ja logischerweise muss das ja leer herkommen, steht außen vor. Das eigene Training ist auch essentiell, aber vielleicht fängt man da mal an, dass man jetzt eben nicht trainiert wie ein Weltmeister. Dass man sich vielleicht auch andere Dinge, die einen stressen, ob das jetzt Social Media ist, ein bisschen reduziert. Aber auch, und deshalb ist es nicht immer nur auf die einzelne Person zu beziehen, auch das System, dass man sich eben Zeiten setzt, Pausenzeiten setzt, wo man wenigstens mal ein bisschen runterfährt und dann die Eigendisziplin aber auch hat und in der Pause nichts anderes macht als Pause. Weil das ist leider Gottes, ich sehe das, egal wo man hinguckt, dann haben die Leute Pause und dann gucken sie ins Handy oder Smartphone. Ne? Und dann ist natürlich die Pause nicht unbedingt so optimal ausgefüllt, wie man sich das vorstellt.
Ja, das kenne ich auch sehr, sehr gut. Man versucht dann irgendwie in dem Moment abzuschalten, sucht den einfachsten Weg und dann greift man irgendwie doch zu diesem Endgerät, das einen dann ein bisschen berieselt, damit man sich nicht mehr anstrengen muss. Und dann sind plötzlich aus 5 Minuten wurde eine halbe Stunde, man hat dann doch nichts gegessen und dann macht man aber weiter, weil auch Pausen sind ja irgendwo meistens dann getaktet und man ist nicht den ganzen Tag eigenbestimmt, sondern muss einfach nochmal irgendwann weitermachen. Würdest du denn jetzt zum Beispiel sagen, dass es Sinn machen würde, wenn man jetzt auch vor so einer Tätigkeit steht und wenn man sie schon ausübt, wahrscheinlich sowieso, sich dein Buch dazu mal durchzulesen? Kannst du mal ganz kurz erklären, was genau du da drin so beschrieben hast, wie du das aufgebaut hast und wem das denn im Alltag so helfen könnte?
Genau, also das Buch heißt Tactical Nutrition, natürlich für taktische, sagen wir es mal, Berufe, also Einsatzkräfte etc., weil ich ja viel mit Spezialkräften zusammen oder arbeite, ist es natürlich auch aus diesen Erfahrungen halt aufgebaut, aber es geht im Endeffekt darum, auch so ein bisschen die Unterschiede mal darzustellen zu einer klassischen Sporternährung. Jetzt gar nicht mal qualitativ gesehen, weil die Qualität, je beanspruchender die Tätigkeit ist, desto wichtiger ist natürlich eine qualitativ hochwertige Ernährung. Das steht außer Frage. Aber hier geht es eher wirklich darum, halt zum Beispiel das eben schon mal angesprochene Timing. Was sich ein Spitzensport erlauben kann oder was dort möglich ist, ist bei einer Einsatzkraft eben nicht möglich. Und deshalb habe ich das mal so auch aufgebaut, metabolische Flexibilität. Also das empfehlen wir auch allen, die, ob das jetzt irgendwelche Übungen, Ausbildungen sind oder dann auch Einsätze, Einsatzrealitäten, den Körper darauf zu konditionieren, eben auch Phasen zu kennen und auch zu erdulden, wo es halt eben weit weg vom Optimum oder vom Optimallevel halt läuft. Ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber auch, klar zu sensibilisieren, in den anderen Phasen, wo es eben planbar ist, möglichst vieles, / alles richtig zu machen. Ist der eine Teil. Der andere Teil ist, das ist ein bisschen wie so ein roter Faden, den ich in den letzten Jahren halt, oder ich denke mal, jeder auch versucht, um zu realisieren, dass man das Individuelle, also dass die Person vor sich, das Individuum letztendlich halt absolut im Mittelpunkt stellen muss, weil die ganzen Ernährungstipps, gleiches gilt für Trainingstipps, die sind an sich vom Grundsatz her in der Theorie alle richtig, aber in der Praxis muss man da anpassen, adaptieren. Und das liegt meistens daran, dass die Person oder dass die Personen nicht alle gleich sind. Also jeder natürlich, ob das jetzt ein anderer Körperbau ist, eine andere Verwendung ist, jetzt auf Thema Ernährung bezogen, Lebensmittel, Unverträglichkeiten generell, gewisse Ernährungsformen und das auch mal letztendlich halt ganz klar zu individualisieren. Dann habe ich auch das geht für mich im Bereich Individualisierung mal aufgesplittet. Wo ist denn, also wie ist denn wie sieht die Ernährung denn aus, wenn es wirklich darum geht, konditionell zu unterstützen. Also sprich bei jemandem, der eher konditionell im Alltag gefordert ist. Das mag jetzt auch wieder Parallelen sein, zum Beispiel im Trainerberuf, jemand, der viele Kurse gibt. Der ist ja konditionell letztendlich anders gefordert als jemand, der viele Entscheidungen treffen muss, aber in der beratenden Funktion ist oder delegierenden Funktion ist. Also viel sitzt, aber eben kognitiv intensiv arbeitet. Das habe ich dann mal so Brain Nutrition genannt. Im Kontext hier natürlich jetzt im Speziellen, das hoffe ich mal, das wird im klassischen Berufsleben hoffe ich nie der Fall sein, aber sowas wie so ein auch Ernährung, das ist bei Kampfsportlern oft gegeben, aber auch dann bei Einsatzkräften. TBI wird das genannt, Traumatic Brain Injury. Also wie kann man zum Beispiel da vorbeugen oder vielmehr, was braucht denn das Gehirn nach gewissen, auch beim Körper auch, nach gewissen Überlastungen, Verletzungen etc. Also auch da das ganze, der ganze Bereich Ernährung und also nach hohen Beanspruchungen oder gar Verletzungen. Und im Riesenfeld ist auch der Bereich der Hydration, also sprich Flüssigkeit, ganz allgemein erstmal. Auch hier wieder so der quantitative Aspekt, wie viel muss ich denn trinken und woran kann ich das verhältnismäßig einfach abprüfen? Weil auch hier gibt es viele Tipps und Hinweise und da streiten sich zu Recht auch die Experten. Wird mir oft gefragt, muss ich 2 Liter oder 3 Liter etc. trinken? Auch hier kommt es wieder darauf an, A, wie schwer bin ich, B, wann? Also sprich, im Hochsommer sieht es natürlich anders aus als im Winter. Aber auch welche Verwendung, also ne, wie hoch ist die körperliche Aktivität? Und das kann man für sich selbst, Stichwort Mittelstrahl, relativ einfach mal abprüfen. Ne? Also das muss jetzt keine Wissenschaft rausgemacht werden. Dann ist aber auch mal solche Fragen, was muss ich denn tun, wenn ich merke, ich bin dehydriert? Oder vielmehr, was kann denn auch der Grund sein? Weil viele Leute trinken ausreichend, also quantitativ, aber dann das Falsche, Stichwort Boost. Und da bin ich wieder beim anderen Thema, was wir eben schon mal hatten, also Stressoren weglassen. Also meines Erachtens selbstredend, man muss es den Leuten halt oft nur erklären, wenn ich mir irgendwelche Booster als, sagen wir mal, Grundflüssigkeitszufuhr antue, dann darf ich mich nicht wundern, A, dass man dehydriert, B, dass man aber auch sein Nervensystem permanent auf einem, sagen wir mal, unnötig hohen Level halt hält und dass man dann eben zur falschen Zeit auch ermüdet. Ne? Und solche Dinge habe ich da mal zusammengefasst. Deshalb, klar, die primäre Zielgruppe sind halt eben dann taktische Berufe, aber man kann da sehr viel halt eben auf Berufsgruppen, die in solchen Situationen stehen, wo man eben über längere Zeit unvorhergesehene oder nicht unbedingt exakt planbare Aufgabenbelastung etc. halt hat, was man daraus dann letztendlich halt rausziehen kann. Genau.
Ja, wir hatten jetzt ja relativ oft das Thema Stress und dann den Vergleich von dem Sportler zum, ich nenne es jetzt mal hier zur Einsatzkraft auch nochmal. Dann haben wir den Sportler, der in der Regel einen Trainer an seiner Seite hat, der dafür ausgebildet wurde, der dazu da ist, um eben diesen Leistungssportler zu seiner Top-Performance zu coachen, um den dabei zu unterstützen, um mit dem alle 2 Wochen oder je nachdem auch öfter seinen Ernährungsplan einmal durchzugehen, zu schauen, was hat gut geklappt, was hat was genutzt, was war vielleicht auch nicht so ideal, um das alles mal so zu analysieren. Eine Einsatzkraft oder ein berufstätiger Mensch, der egal warum, irgendwie gestresst ist und einen vollen Alltag hat, hat in der Regel niemanden so an seiner Seite, der das eben macht. Und dann versucht man sich damit selber auseinanderzusetzen, dann kommt man wieder in diesen Stress rein. Was glaubst du denn, wie sich das jetzt in Zukunft vielleicht auch entwickeln wird, dass es da ein bisschen, dass da ein bisschen mehr der Fokus auch drauf gelegt wird, dass eben mehr Coaches auch so für Einsatzkräfte, für gestresste Leute im Bereich Ernährung unterwegs sind?
Ja, also im Endeffekt ist es ja so, das ist ja der dankbare Vorteil der Wissensgesellschaft, dass immer mehr Menschen halt aufgeklärt sind. Also ich sage jetzt mal, sich das Wissen irgendwo abgreifen. Das ist der Vorteil, gleichzeitig aber auch die Riesenherausforderung, weil das irgendwo und was ist natürlich immer kritisch zu sehen, wenn es ein, sagen wir mal, ein Laie ist, der sich die Informationen zieht. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass Informationen aus dem Internet falsch sind. Das kann man auch gar nicht beantworten, weil das wäre jetzt wieder vermessen. Aber die sind nicht individuell. Also soll heißen halt, es wird jetzt zum Beispiel fatal sein, wenn man sich einen Ernährungsplan, ob das jetzt ja von irgendjemandem, wenn man sich den jetzt aufschreibt, sondern da gehört immer eine gewisse, auch sagen wir mal, externe Betrachtung mal dazu. Also sprich, wir sind ja alle betriebsblind, logisch. Ne? Also wir nehmen gewisse Dinge nicht wahr oder eben gewisse Dinge zu intensiv wahr, Stichwort Perfektionismus. Und da ist es schon mal gut, dass man erstmal so ein Stück weit drauf sensibilisiert wird, was ist denn überhaupt, was sind denn meine, sagen wir mal, Herausforderungen? Ich will nicht mal sagen Stress, weil das hört sich immer so negativ an. Ohne Stress wäre das Leben auch nicht schön. Also ne, daher, es ist alles eine Frage der Dosierung. Und dann eben auch zu analysieren, wo kann ich denn gewisse Dinge beeinflussen? Und wie sehen denn überhaupt wirklich meine Bedarfe aus? Und wenn das alles gesetzt ist, und das ist eigentlich, finde ich, die Aufgabe eines Coaches, dann kann man hingehen gemeinsam, weil gerade beim Thema Ernährung kommt ja auch nochmal die soziale Komponente hinzu. Also sprich, das
Absolut.
Muss auch schmecken. Ne? Und das soll auch nicht jetzt irgendwie dazu führen, dass man dann irgendwo, dass alle da mit ihrer, weiß ich nicht, Tupperbox sitzen und die, ne, ihr Essen halt sich da antun oder ja, zuführen. Aber es irgendwo wenig, sagen wir mal, ja, Gemeinschaft ist. Ne? Also oder dass das irgendwie auch wiederum dann ein Stressfaktor wird. Und da geht es bei Ernährung genauso drum, Dinge auszuprobieren. Auch Wechselwirkungen, ne, letztendlich zu sehen und vielleicht ein bisschen weg von diesem starren, ja, dogmatischen. Also man darf nicht oder man muss immer, weil ganz ehrlich, Kalorien tracken ist also theoretisch möglich. Praktisch ist es auch mal abhängig von der Situation, ob mein Körper, ne, die Kalorien auch so auf- oder zuführt, wie er sie letztendlich auch, wie es gerade gemessen wurde. Also ob ich jetzt, ne, quasi jetzt ein Putensteak mit 250 Kalorien zuführe, mag ja von mir aus sein, wenn man es exakt messen könnte. Aber ob mein Körper diese 250 Kalorien jetzt auch wirklich eins zu eins halt verwertet, ist eine ganz andere Geschichte. Und davon weg, weil ich finde, das ist dann wieder was, also wieder Hirnarbeit, die überflüssig ist, im Sinne von das alles jetzt irgendwie durchzugehen etc., ne? Weil eben dann kommt man zur Abweichung und das wäre dann wiederum nicht sofort Vorteil. Aber der Mensch liebt ja auch die Struktur. Und Struktur oder braucht ja auch Struktur, gibt ja auch Sicherheit. Also das heißt, wenn man dann gemeinsam mit einem Experten oder Expertin natürlich mal so eine Struktur aufbaut, also so wie sähe denn das Frühstück aus, wie sieht das Mittagessen aus, Abendessen, Zwischenmahlzeiten, sind die notwendig? Also, dass man gewisse Rahmenbedingungen halt einfach mal schafft, die aber auch ein bisschen natürlich fluid oder flexibel sind, dann ist das schon mal echt ein Quantensprung und auch aufzeigt, wie ich es eben meinte, 16 bis 18 Mahlzeiten von 21. Die sollten nach diesen relativ optimalen Rahmenbedingungen ablaufen. Man darf sie es und soll sie es auch erlauben, auch wieder Stichwort, ja, sagen wir mal, Sozialisierung oder auch ein Stück weit sich da ein bisschen selbst zu beruhigen. Wenn man mal halt eben zum Fastfood-Schalter fährt, ist das jetzt nicht direkt irgendwie der Rückschritt oder sowas, ganz im Gegenteil. Das muss der Körper ab, das kann der Körper auch ab. Weil auch da wieder die Eigenreflexion, wie wichtig ist denn das Perfekte? Ja? Und da gehört es halt eben dazu, also Stichwort Coaching, auch zu sehen, ich meine, da fängt es auch an, was ist überhaupt das Ziel? Und dann kann man das Ganze aufrollen. Und dann kann es gegebenenfalls, wenn man identifiziert, die Belastungen sind schon phasenweise oder vielleicht auch manchmal dauerhaft auf einem sehr hohen Maß, dass man dann auch den Schritt über die, sagen wir es mal, normale Ernährung geht und dann gegebenenfalls mit irgendwelchen Supplementen arbeitet. Aber das ist ja auch wird teilweise viel zu früh gemacht und auch teilweise werden damit Defizite versucht zu kompensieren und das funktioniert nicht. Also wenn die Grundnahrung nicht funktioniert oder vielmehr stark defizitär ist, dann werden Supplements langfristig nicht die Lösung sein. Mittel- bis kurzfristig gegebenenfalls, aber dann hat es eher die Aufgabe wie Medikamente ja auch, eben nach einer langfristigen Lösung zu suchen. Also quasi dieses Defizit, dieses Gap zu überbrücken halt, aber ohne eine, sagen wir mal, solide Grundernährung funktioniert es nicht.
Definitiv. Was würdest du denn sagen, sind so Anzeichen, die wir bei uns wahrnehmen würden, wo wir dann sagen, okay, jetzt ist vielleicht dann der Punkt, wo ich mich an Experten wende, wenn ich merke, dass ich mit meiner Ernährung im Alltag nicht so zurechtkomme, weil ich super oft hungrig bin, weil ich ganz viele Heißhungerattacken habe zum Beispiel. Wann ist denn so der Punkt überschritten, wo man sagt, jetzt brauche ich auch mal vielleicht jemanden, der da mit mir zusammen drauf guckt?
Ja, also genau, wenn man diese Symptome wahrnimmt, Heißhungerattacken, Müdigkeit, also sprich jetzt vor allem Müdigkeit nach dem Essen, also starke Müdigkeit nach dem Essen, auch Leistungsreduktion, kognitiv, also geistig wie körperlich, also dass man einfach merkt, man muss sich mehr anstrengen, ist gar nicht mal so, dass man die Ziele nicht erreicht, jetzt Training oder andere Dinge, aber es ist deutlich anstrengender. Und dann ist der, finde ich, immer schon der erste Ansatz, man probiert selbst eine Lösung zu finden. Wenn man aber wiederum nach merkt, das klappt nicht. Also man ist überfordert, weil entweder zu viel Information, also man weiß schlichtweg vor lauter Optionen nicht, was jetzt die für einen selbst die richtige wäre. Oder man hat das Gefühl, man hat die richtige gefunden, kann es aber nicht umsetzen. Oder vielmehr, man setzt so um, aber die Wirkung erzielt sich nicht. Die wird sich auch nicht sofort erzielen, das darf man auch nicht vergessen. Aber man sollte schon nach einer Woche merken, gewisse Symptome werden weniger. Also bei gleichem, sagen wir, anhaltenden Belastungsdruck werden die Symptome geringer. Also im Positiven verändert sich was. Wenn das alles nicht gegeben ist, dann sollte man sich auf jeden Fall einen Experten holen. Und also da ist der Experte, die Expertin wirklich jemand, der sich mit einem auseinandersetzt. Also sprich in einem Gespräch ganz gezielte Fragen stellt. Das muss auch face-to-face gehen. Also weil ohne die Person zu sehen, ohne mit ihr zu sprechen, ohne auch einen Überblick zu bekommen, wie sind denn die Arbeitsabläufe? Und auch Vertrauen aufzubauen, klappt das nicht. Und dann geht es ja auch an sich wieder von vorne los. Dann werden Vorschläge gemacht, die ausprobiert werden. Und auch hier wieder der gleiche Punkt, ausprobieren, in der Umsetzung merken, funktioniert es erstmal von der Umsetzung und setzt auch eine Wirkung ein. Und dann andersrum möglichst schnell auch eine gewisse, sage ich mal, Unabhängigkeit aufbauen. Weil, nochmal, man ist kein Spitzensportler und auch da ist es ja so, die wissen schon, was sie tun. Die brauchen immer jemanden, der nochmal so ein Stück weit die letzten 1-2% rauskitzelt, weil jeder Tag da anders läuft, etc. Das ist jetzt aber im normalen Umfeld schlichtweg nicht notwendig, weil wenn man für sich sein, sagen wir mal, Maß gefunden hat und auch seine Strategie gefunden hat, die jetzt über die nächste Zeit, die überschaubar ist, ob das jetzt eine Ausbildungsphase ist, wenn man weiß, okay, man ist 3 Jahre in Ausbildung, dann wird sich in den 3 Jahren jetzt nicht maßgeblich viel verändern. Das wird natürlich dann wieder eine Lebensphase, wo dann Familie dazukommt oder wo man einen anderen Job halt ausübt, dann sieht das natürlich anders aus. Aber wenn man einmal für sich so sein System gefunden hat, auch wieder aus der Trainingslehre, stick to the plan. Also das ist heutzutage wiederum immer die Herausforderung, deshalb immer auch ein bisschen aufpassen mit so einer Fremdbeeinflussung. Nur weil wieder irgend so ein Trend, und das ist bei Ernährung, weil es ein Milliardenmarkt ist, gefühlt jedes Jahr kommen neue Trends oder vielmehr werden alte Trends rebranded, da muss man nicht immer wieder auf diesen Trendbus aufspringen. Also nach dem Motto, ja, mein System funktioniert, never change a running system. Also und dann ist die Betreuung oder dieses Coaching dann, also so arbeite ich auf jeden Fall, kein Ding von Dauer. Also das man will ja eine Unabhängigkeit auch. Man hat ja auch ein unabhängiges Individuum vor sich. Genau.
Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Schlusssatz, dass das auch immer nicht von Dauer ist sozusagen. Also, dass man die Leute mit einem Coaching einfach darauf vorbereitet, dass sie selbstständig sich selbst ja, gut erhalten können, im Sinne auch vielleicht ein bisschen optimieren können. Darüber reden wir auch nochmal in unserer anderen Podcast-Folge. Bei Studieren mit Gehalt sprechen wir nämlich nochmal über dein anderes Buch, über Human Performance Optimization. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören, wenn euch das interessiert. Die Folge verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes, genau wie Daniels Bücher. Als Abschluss dann jetzt noch einmal die Frage, hast du noch 3 Tipps, die jetzt gerade junge Hörerinnen und Hörer mitnehmen sollten aus unserer Folge jetzt hier oder aus deinem Buch?
Ja, also im Endeffekt, ich sage jetzt mal so, sei du selbst. Also wirklich halt auf sich hören, auf seine Bedarfe und sich nicht so fremd steuern lassen. Also wie gesagt, wie ich es ganz zum Schluss meinte mit diesen Trends. Dann tu dir selbst was Gutes. Also auch das nicht zu unterschätzen, wirklich auch mal immer zu hinterfragen. Also bleiben wir beim Thema Ernährung. Das, was ich zuführe, ist das gut für mich? Weil dann kommt man relativ schnell auch zu einer, beim Einkaufen, zu einer ganz anderen Einstellung. Also hilft mir das jetzt wirklich weiter, mir was Gutes zu tun oder meinem Körper was Gutes zu tun? Weil das ist ja unser Heiligtum. Und dann im Endeffekt schon, hab deinen Plan. Und das fängt halt nicht nur beim Ernährungsplan an, sondern beim Einkaufen. Ja, geht mit einem Plan einkaufen. Also sprich, schreib dir die Dinge. Meines Erachtens, ich bin oldschool, auf dem Zettel, also Einkaufsliste, und kauf die Dinge und durchdenk vielleicht auch im Vorfeld die Dinge, die du einkaufst, weil dann greifst du auch zum Richtigen. Genau.
Perfekt. Wenn ihr euch jetzt also für das Thema mehr interessiert, dann könnt ihr euch gerne auch mal in Daniels Buch einlesen. Ihr könnt, wenn ihr Fragen dazu habt, auch uns einfach gerne kontaktieren. Ihr könnt bei Spotify kommentieren, ihr könnt uns auch bei Social Media einfach schreiben, ihr könnt uns eine Mail schreiben, ihr könnt hier bei der BSA Akademie anrufen. Wir werden die Fragen auf jeden Fall weitergeben. Dann vielen, vielen Dank, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne, vielen Dank auch.
Und dann bis zum nächsten Mal bei Mach dein Hobby zum Beruf.
Ja, bis bald. Tschüss.